Heute erscheint bei uns der neue Roman von Leila Slimani. Die französische Bestseller-Autorin, die wird in Frankreich wie ein Popstar gehandelt. Sie ist da sehr bekannt, auch sehr anerkannt. Trag das Feuer weiter, heißt jetzt ihr neues Buch. Das ist der dritte Teil ihrer Familientrilogie. In den beiden Büchern davor hat sie vom Leben ihrer Großmutter erzählt. Die ist aus Frankreich nach Marokko ausgewandert. Dann ging es im zweiten Buch um Slimanis Mutter im Marokko der 60er und 70er Jahre. Und jetzt im dritten Buch, da geht es um Leila Slimani selbst. Die Übersetzerin Amelie Thoma, die hat alle Bücher von Slimani ins Deutsche übertragen. Mit ihr habe ich gestern gesprochen und sie zuerst gefragt. Unsere Kritikerin Sarah Murrenhoff hat das Buch vorhin hier auf Radio 3 rezensiert. Für sie ist dieser dritte Band jetzt der beste der drei Bücher der Familiensaga. Für sie auch?
Also ich finde ihn wahnsinnig stark. Ich würde eigentlich ungern so eine Hierarchie aufmachen, aber ich muss auch sagen, da hat sie alle Fäden zusammengeführt. Sie hat eben bestimmte Themen, an die sie sich rantastet in den beiden Vorgängerromanen und auch zum Beispiel in dem Essay Der Duft der Blumen bei Nacht. Es gibt einen Band, der heißt Der Teufel steckt im Detail. Da hat sie Artikel geschrieben und da gibt es immer wieder bestimmte Motive, an denen sie sich abarbeitet und die gipfeln alle in diesem Roman und das ist wahnsinnig stark.
Vielleicht können Sie uns mal eins dieser Themen nennen oder beschreiben, das dann sich so durchzieht.
Ein ganz großes Thema ist natürlich Heimat. Also wo gehöre ich hin? Sie ist die Enkelin einer christlichen Elsässerin. Und auf der anderen Seite war ihr Großvater Marokkaner, ihre beiden Eltern, also ihre Mutter ist sozusagen halb Französin, halb Marokkanerin. Der Vater ist Marokkaner, aber sehr westlich erzogen. Und sie gehört zu einem Personenkreis, der irgendwie überall auf der Welt und nirgends zu Hause ist. Also in allen möglichen Schichten, in allen möglichen Religionen, in allen möglichen Kulturen. Und das ist ein riesiges Thema bei ihr.
Bei diesem Buch jetzt, als Sie das übersetzt haben, was war da das Schwierigste für Sie?
Also es ist immer eine Herausforderung, sich in den Ton einzufühlen, bei jeder einzelnen Übersetzung. Weil ich schreibe ja nicht mit meiner Stimme, sondern ich schreibe ja idealerweise mit der vermeintlichen deutschen Stimme der Autorin oder des Autors. Und was bei Leila sehr besonders ist, ist, dass wirklich all ihre Bücher immer anders klingen. Während der Übersetzung habe ich nochmal die beiden vorigen Bände gehört. Und war so fasziniert davon, wie sie für jede Zeit und für jede Figur einen eigenen Ton findet. Und dieser Band hat eben unterschiedliche Erzählperspektiven und auch der Zeitraum ist eigentlich nicht so groß, in dem sich die Handlung abspielt, aber die gesellschaftlichen Umbrüche sind groß. Und ich hatte eben das Gefühl, mich in viele Tonlagen einfühlen zu müssen. Das war herausfordernd. Sie hat was gemacht, was ich wahnsinnig interessant fand. Und zwar ist ja eine Eigenart der Schreibenden aus den ehemaligen Kolonien, dass sie mit französischer Kultur groß geworden sind. Also ihre Bildung, ihre Kultur, ihre Sprache ist das Französische. Auch die Literatur, mit der sie gefüttert wurden, ist die sogenannte universelle Literatur, die aber eine westlich geprägte Literatur ist. Und sie hat jetzt in diesem Band ganz besonders marokkanische Jugenderfahrungen eingebaut. Liedtexte, es gibt einen Granatapfel-Joghurt-Drink, den hier keine Sau kennt, aber der sozusagen bei allen Marokkanern so ein Aha-Erlebnis auslöst, wie bei uns Capri-Sonne zum Beispiel. Und das, es zu schaffen, das nicht aufzuklären in der Übersetzung, ist nicht so einfach, weil man hat immer das Bedürfnis, dem Leser alles zu vermitteln. Aber das ist natürlich jetzt für einen französischen Leser aus Paris oder aus Lille ist das genauso rätselhaft. Und sie hat sozusagen ihre nordafrikanische Universalität für sich beansprucht in diesem Roman.
Und das heißt dann praktisch, der Joghurtdrink aus Marokko, der hat dann einen arabischen Namen, auch in der deutschen Übersetzung jetzt.
Genau, ich habe jetzt blöderweise den Namen vergessen, aber der heißt dann genau so. Der Vorteil heutzutage ist wiederum, dass wir wissen, alle Leserinnen und Leser können googeln.
Aha, da gibt es auch keine Erklärung hinten im Buch drin zu diesen Begriffen. Muss man sich drum kümmern. Mir ist auch aufgefallen, dass bei dem Buch jetzt dabei steht, Übersetzung aus dem marokkanischen Französisch. Hat das damit zu tun eben?
Wahrscheinlich.
Mit dem, was Sie gerade beschrieben haben?
Also ich habe es mich auch gefragt. Ich habe es
Ihre Entscheidung?
Nee, ist nicht meine Entscheidung. Man müsste ins Original gucken. Ich glaube, da steht nämlich auch schon marokkanisches Französisch. Also sie sagt immer, Frankreich und die französische Kultur ist ihre Kriegsbeute, die ihr sozusagen als Autorin den Weg in die Öffentlichkeit geebnet hat. Weil wenn man auf Arabisch schreibt, wird man eher selten übersetzt. Mhm. Und andererseits ist es eben ein großes Thema bei den marokkanischstämmigen oder überhaupt bei allen Autorinnen und Autoren aus ehemaligen Kolonien, geht es auch immer darum, wieder diese kulturelle Selbstbehauptung zu schaffen. Und ich denke, damit hat es was zu tun, dass sie das vielleicht gewollt hat, dass es da drin steht.
Und von all dem, von dem Sie uns jetzt erzählt haben, auch wenn Sie gesagt haben, Leila Slimani hat das Gefühl, nirgends so richtig dazu zu gehören, das ist dann auch Thema in diesem Roman, in diesem dritten Band?
Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema, das auf allen möglichen Ebenen, in allen möglichen Anekdoten und Figuren durchdekliniert wird. Also das ist auch was, was nicht nur sie beobachtet. Sie hat gesagt, ich wurde in dem Moment zur Marokkanerin, in dem ich nach Paris gezogen bin. Das ist vielleicht sogar das Hauptthema des Romans eigentlich, diese Frage, wo gehört man hin als Kosmopolit? Mhm.
Die Übersetzerin Amelie Thoma. Wir reden gleich weiter auch darüber, wie sie Leila Slimani selbst erlebt hat als Menschen. Das machen wir nach einem Stück der Brüder Julian und Roman Wasserfuhr. Letter Column heißt das. Rag das Feuer weiter, so heißt der neue Roman der französischen Bestsellerautorin Leila Slimani. Amelie Thoma übersetzt die Bücher von Leila Slimani ins Deutsche und ich wollte von ihr wissen, Sie kennen Leila Slimani auch persönlich, haben Sie privat getroffen, bei Lesungen begleitet. Wie ist sie denn so, diese Star-Autorin, so als Mensch?
Fantastisch. Also sie ist wirklich unglaublich unprätentiös, uneitel und echt. Wenn man sie privat trifft, dann hat sie überhaupt keine Starallüren oder irgendwas, sondern sie ist einfach der Mensch Leila Slimani. Und ich weiß, dass ihr das auch sehr wichtig ist, das zu bleiben.
Obwohl sie ja Starallüren haben könnte. Mhm. Also ich habe schon gesagt, Bestsellerautorin, den Prix Goncourt hat sie bekommen, also den wichtigsten Literaturpreis in Frankreich. Dann hat sie der Präsident Emmanuel Macron persönlich ernannt zur Botschafterin der Frankophonie. Also sie hätte schon einen Grund, sich was einzubilden, oder?
Ja, absolut. Aber das tut sie einfach nicht. Ich glaube, es geht ihr wirklich ums Schreiben und das kommt aus ihr heraus und es geht ihr nicht darum, ein Star zu sein. Auch wenn sie das dann sehr professionell macht mit dem Promoten ihrer Bücher. Aber darum geht es ihr einfach nicht.
Und dieses Schreiben, das begleiten Sie ja schon lange. Sie sind die langjährige Übersetzerin von Leila Slimani. Wie ist das denn für Sie, so ein Werk auch wachsen zu sehen, so eine Autorin so lange zu begleiten?
Ganz toll. Und ich bin auch deswegen besonders froh, dass ich sie kenne und sie mich kennt, weil man auch immer so ein voyeuristisches Gefühl hat als Übersetzerin. Es gibt noch eine andere Autorin, die Jugendbuchautorin Christelle Dabos, von der ich alles übersetzt habe. Und natürlich liest man dann auch Interviews und versucht sich das alles zu kontextualisieren und sich ein bisschen zu informieren und hat dann immer das Gefühl, man selber kennt die Autorin wahnsinnig gut und die Autorin weiß aber nichts über die Übersetzerin. Und deswegen hat es immer so was, es würde dann durchs Schlüsselloch gucken.
Sie sind so eine Spionin.
Genau, genau. Und es ist aber toll zu sehen, wie sie reift. Sie hat auch lange am Anfang noch versucht, das so ein bisschen von sich fernzuhalten und sich nicht zu sehr zu offenbaren in ihren Texten und auch in ihren Interviews. Sie hat selber mal gesagt, dass sie es liebt zu lügen. Mhm. Damit schafft sie sich auch so ein bisschen so einen Schutzraum um ihre Person, dass sie manchmal auch zu denselben Fragen einfach unterschiedliche Aussagen trifft. Ja, aber das ist irgendwie irre, das zu sehen und auch Begriffe, Motive zu sehen, die sie weiterspinnt und wie sich das entwickelt.
Und wenn Sie sie übersetzen, sind Sie dann viel im Gespräch mit Leila Slimani?
Ich versuche das so gut wie es geht zu vermeiden, prinzipiell, weil ich immer denke, die Aufgabe der Übersetzerin ist, das hinzukriegen. Das ist nicht die Aufgabe der AutorInnen, weil sie kennt ja meine Sprache nicht. Wenn ich doch mal unsicher bin, dann frage ich sie, aber immer erst ganz am Ende. Und sie selber hat auch mal gesagt, dass es sie wahnsinnig nervt, wenn die Übersetzerinnen sie ununterbrochen fragen, wie sie irgendwas gemeint hat, weil das ist nicht die Idee. Also im Grunde genommen muss es sich aus dem Text erschließen und als Übersetzer muss man dann auch sozusagen die Chuzpe haben zu sagen,
ich entscheide das jetzt so. Genau. Aber ich meine, Ihr Beispiel, der marokkanische Joghurtdrink, manches weiß man doch vielleicht auch einfach nicht und muss fragen, oder?
Ein Beispiel jetzt aus dem Roman war, Das Gymnasium, an das sie geht, ist das französische Gymnasium in Rabat, wo die arabische Elite und die französischen Expat-Kinder hingehen. Und das nennen alle Dialflus. Habe ich nichts zu gefunden. Wirklich gar nichts. Also Internet rauf und runter recherchiert. Und dann habe ich nicht sie gefragt, sondern ich habe zufällig eine Bekannte von ihr in Berlin getroffen, die auch aus Rabat ist und meinte, Mensch, sag mir doch mal bitte, was heißt es denn? Und Fluss ist sozusagen ein arabisches Slangwort für Knete. Und Dial heißt, glaube ich, einfach nur jede Menge. Also da musste ich fragen und dann habe ich das Original gelassen, Dial Fluss, und den deutschen Begriff, also sozusagen fette Knete Gymnasium, hinterher hinten angestellt, weil da dachte ich dann, da geht wirklich den Leserinnen was verloren, wenn sie das nicht aufgeschlüsselt bekommen. Und wie gesagt, man bekommt es auch nicht so einfach gegoogelt. Sowas frage ich dann.
Das heißt jetzt, das ist das Gymnasium, wo die Kinder aus den reichen Familien hingehen.
Wo die Kinder aus den reichen Familien hingehen, wo man dann auch nicht Arabisch lernt, wo eben auch diese Entfremdung von der eigenen Kultur im Grunde verstärkt wird. Ne? Wo man hingeht, Französisch lernt und die französischen Klassiker liest.
Jetzt kommt ja Leila Slimani in der kommenden Woche nach Berlin. Genau in einer Woche, am Mittwoch, wird sie ihr Buch hier bei uns im Haus des Rundfunks vorstellen. Sind Sie dann auch dabei?
Ja, da darf ich im Publikum sitzen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wir haben uns verabredet, aber sie hat wirklich eine ganze Lesetour. In vielen großen Häusern, jeden Tag eine andere Stadt. Ich hoffe, dass wir es irgendwie schaffen, wenigstens ein Weinchen zusammen zu trinken danach oder einen Kaffee davor.
Ich drücke die Daumen dafür. Amélie Thoma war hier bei uns. Sie übersetzt die Romane von Leila Slimani. Wie gesagt, in einer Woche wird der französische Literaturstar hier in Berlin sein. Am kommenden Mittwoch im Haus des Rundfunks wird hier ihren neuen Roman vorstellen. Falls Sie keine Tickets dafür bekommen für diese Lesung, Sie können die auch hören hier auf Radio 3 am Mittwoch ab 19 Uhr übertragen wir dann hier in unserem Programm. Amélie Thoma, haben Sie vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank, dass ich kommen durfte.